Schönen guten Morgen.
Ich möchte anfangen mit einer Bemerkung zu Satz 4, 6. In Satz 4, 6 hatten wir insgesamt 5 verschiedene Aussagen, die alle dazu gleichwertig waren, dass eine Gruppe nilpotent ist. Da hatten wir einmal die Nilpotenz selbst, aufgrund der Definition. Dann hatten wir 2 Kriterien, die mit Normalreihen zu tun hatten, die wiederhole ich gleich nochmal kurz. Und dann hatten wir 2 Kriterien, die mit P-Untergruppen zu tun hatten. Einmal, dass es für jede Primzahl immer nur genau eine Sühnegruppe gibt und G ist das direkte Produkt von denen, oder eben G ist das direkte Produkt der OPs für alle P, die die Gruppenordnung teilen. Das waren die 5 Kriterien. Auf die beiden mit den Normalreihen möchte ich jetzt nochmal kurz zu sprechen kommen. Was war bei zweitens die Idee? Na, da haben wir haufenweise Normale davon, die ineinander liegen, mit der Eigenschaft, dass immer, wenn da 2 aufeinander folgen, die Faktorgruppe im Zentrum der Gruppe G nach dem kleineren liegt. Und bei 3 war die Eigenschaft der Normalreihe, dass, wenn ich den Kommutator bilde von einem der beteiligten Normalteiler mit der ganzen großen Gruppe G, dass ich dann im nächst kleineren lande. Und jetzt können wir uns meine nilpotente Gruppe vorstellen, bei der wir versuchen, solche Reihen zu finden. Dann haben wir da möglicherweise mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Und ich möchte jetzt auf besondere solche Reihen zu sprechen kommen, bei denen man möglichst wenige Normalteiler finden möchte, die die Eigenschaften in 2 und 3 erfüllen. Wie könnte man das basteln, ganz konkret? Wie bastle ich eine Reihe in 2, die so kurz ist wie irgendwie möglich? Na, bei 1 habe ich keine Auswahl. Das erste Teil ist immer die triviale Untergruppe. Jetzt kommt das nächste. Ich möchte einen Normalteiler haben, der im Zentrum liegt von G modulo dem kleineren. Das ist 1. Also im Zentrum von G müssen wir landen. Dann nehme ich doch einfach das Zentrum von G. So, das heißt für 2, wenn ich das konkret konstruieren möchte, und bei der Konstruktion wird auch deutlich, dass man das nicht noch kürzer hinkriegt. Wenn ich das konkret konstruieren möchte, dann fange ich an mit G0 ist 1, das ist langweilig. G1 ist das Zentrum von G. Und hier sehen wir, da hätten wir auch noch Untergruppen nehmen können. Falls es da noch interessante Untergruppen gibt, dann hätte man die Reihe an der Stelle künstlich verlängert. Jetzt gehen wir weiter. G2 soll die Eigenschaft haben, dass G2 modulo G1 im Zentrum der Faktorgruppe G modulo Zentrum liegt. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, man nimmt irgendeine Untergruppe oder man nimmt einfach das volle Zentrum, dann hat man den größtmöglichen Schritt getan, um weiterzukommen. Das wird das sogenannte zweite Zentrum der Gruppe. Z2 von G ist genauso definiert. G2 wird das sogenannte zweite Zentrum von G. Das ist das volle Urbild des Zentrums der Gruppe G modulo Zentrum von G. Wir verschachteln das jetzt immer weiter, dann kommen wir zum dritten, vierten und so weiter Zentrum. Und das zweite Zentrum von G ist, wie gesagt, definiert durch zweites Zentrum von G, modulo Zentrum von G, ist das Zentrum von G, modulo Zentrum von G. Wir nehmen also hier das volle Urbild, da muss dann das Zentrum insbesondere drin liegen, und das, was rauskommt, ist genau das, was man zweites Zentrum nennt. Und jetzt schreibe ich mal und so weiter, weil hoffentlich klar ist, was wir machen. In jedem Schritt gucken wir in die Faktorgruppe und nehmen das volle Zentrum. Und so kriegen wir dann das dritte, vierte, bla bla bla. Und wir sehen auch, dass man diese Reihe jetzt nicht weiter verkürzen kann. Das ist die sogenannte aufsteigende Zentralreihe. Die hat eine Länge, die wir sehen, wenn wir die Konstruktion machen. Und bei 3 können wir jetzt so ähnlich vorgehen. Aber diesmal fange ich nicht unten an, sondern oben. Das wird die absteigende Zentralreihe. Denn was sehen wir hier? Hier sehen wir, dass wir immer mit Kommutatoren eine Stufe tiefer rutschen wollen. Das heißt, wir fangen einfach mal oben an bei G. Was möchte ich gerne? Ich möchte, dass G kommutiert mit sich selbst, also G' im nächst kleineren Normalteiler landet. Das wäre in unserer Notation hier Gm-1. Dann nehme ich doch einfach die Kommutatorgruppe. Hier konstruiere ich also auch los, aber diesmal von oben. Gm ist G. Gm-1 ist die Kommutatorgruppe, G'. Also G kommutiert mit sich selbst. Wie erfüllt das? G, G liegt da auf jeden Fall drin. Jetzt schaue ich weiter. Als nächstes möchte ich etwas haben, derart, dass G, G' da drin liegt. Dann nehme ich doch einfach den Kommutator von G mit G'. Das heißt, ich konstruiere jetzt von oben, indem ich immer wieder den Kommutator mit G bilde. Dafür haben wir Notation. Ich bilde nämlich jetzt den Kommutator von G zweimal mit sich selbst, also G', G. Das ist das. Und so weiter. Aufgrund der Nilpotenz komme ich irgendwann bei 1 an. Denn ich weiß ja schon, dass es eine Reihe gibt, die das erfüllt. Das heißt, ich komme irgendwann bei 1 an und das ist die schnellste Möglichkeit, bei 1 anzukommen. Das heißt, es ist auch wieder eine Normalreihe, die das erfüllt, was in 3 steht und die so kurz wie möglich ist mit dieser Eigenschaft. Das ist die absteigende Zentrale. Und diese Ideen, die funktionieren wie der Gruppe, es kommt nur nicht immer was Interessantes dabei raus. Wenn man irgendeine Gruppe hat, über die man nichts weiß, dann kann es passieren, dass man beim Kommutatorbilden immer wieder bei G rauskommt und man wird nie kleiner. Das ist nicht besonders interessant. Genauso kann es bei dieser Zentrumsbildung passieren, dass man einfach nie nach oben steigt, weil einfach nichts Interessantes dazukommt. Aber in nilpotenten Gruppen kann man auf diese Art und Weise immer die volle Gruppe abdecken. Und jetzt kommt der Witz. Das werde ich nicht beweisen, aber ich finde die Hintergrundinformation wichtig. Deswegen habe ich das hier nochmal aufgegriffen. Wenn man so konstruiert, dann sind diese beiden Reihen gleich lang. Und das gibt uns genau die Nilpotenzklasse, die Länge dieser Reihen. Gut, das war der Kommentar zu Satz 4.6. Mehr möchte ich, glaube ich, jetzt dazu nicht mehr sagen. Wir könnten das aber, wenn da viel Interesse besteht, in den Übungen nochmal mit mehr Details aufgreifen. Jetzt möchte ich gern weitermachen mit Produkten von nilpotenten Normalteilern, denn wir wollen ja später einen größten nilpotenten Normalteiler der Gruppe finden. Der ist wichtig, das sehen wir dann. Und das ist jetzt Lemma 4.7, denke ich. Genau. G ist die ganze Zeit unsere Gruppe. Und hier kommen 2 Aussagen. Sind A und B nilpotente Normalteiler von G? So ist auch A mal B ein nilpotenter Normalteiler von G. Wir können also aus nilpotenten Normalteilern neue basteln. Und die zweite Eigenschaft ist sozusagen dual dazu. Sind A und B Normalteiler von G mit nilpotenter Faktorgruppe, das schreibe ich mal explizit hin, so dass G modulo A und G modulo B nilpotent sind, dann bekomme ich jetzt einen möglicherweise kleineren Normalteiler mit nilpotenter Faktorgruppe, nämlich G modulo A geschnitten D. So, nochmal, was ist die Philosophie? Oben ist die Philosophie, mit Normalteilern von G anzufangen, die nilpotent sind und dann daraus größere zu basteln. Das heißt, wir fangen quasi unten an und bauen das auf. Und hier schauen wir in der Faktorgruppe, wir fangen mit Normalteilern an, deren Faktorgruppe nilpotent ist und versuchen das größer zu machen. Das heißt, die Normalteile, die wir rausfaktorisieren, sollen kleiner werden und das funktioniert durchschnittlich. Und für beides hilft uns der tolle Satz, Satz 4.6. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Zuerst sein A und B nilpotent. Und jetzt überlegen wir, welche Charakterisierung von Nilpotenz ist denn hier vielleicht schön? Wir könnten solche Normalreihen von A und B nehmen und versuchen daraus eine von A mal B zu basteln. Können wir machen, sieht aber so ein bisschen mühsam aus, weil nicht klar ist, wie man da schnell Normalteiler von A mal B konstruieren kann. Die Definition Also, dass die Normalisatoren größer werden, sieht auch irgendwie unübersichtlich aus in diesem Produkt. Ich schlage vor, dass wir so eine Charakterisierung mit Pseudogruppen nehmen. Wir fangen also jetzt an. Und warum glaube ich, dass das eine gute Idee ist? Ich kann ja mal so anfangen. A und B sind Normalteiler von G. Insbesondere sind die beide normal in diesem Produkt. Oder anders gesagt, A und B normalisieren sich gegenseitig. Jede charakteristische Untergruppe von A ist also ein Normalteiler von diesem Produkt. Und genauso jede charakteristische Untergruppe von B. Und das ist gut. Damit kann man richtig gut arbeiten. Und das sehen wir jetzt. Ich zeige einfach, dass es für jede Primzahl nur eine positive Untergruppe von A mal B gibt. Sei B die Primzahl, die A mal B teilt. Jetzt weiß ich nicht, ob die A und B teilt oder nur eine davon, ist aber auch egal. Denn die OPs, und die möchte ich mir jetzt angucken, die sind immer definiert. Auch wenn P die Gruppenordnung nicht teilt, dann ist es halt trivial. Was weiß ich jetzt? P von A und P von B sind charakteristisch in A bzw. B und deshalb normal in A mal B. Also ist auch das Produkt normal in A mal B. Weil es das Produkt von zwei P-Normalteilern ist, haben wir uns überlegt. Produkt von P-Normalteilern ist wieder ein P-Normalteiler. Das heißt, P von A mal P von B ist der Teil P von A mal B. Umgekehrt, wenn ich mit OP von A mal B anfange, oder ich kann es noch allgemeiner machen, OP von A mal B liegt in jeder Pseudo-Untergruppe von A mal B. Also schnappe ich mir mal eine. Und zeige, es ist die einzige. Na, wie ist das denn, wenn ich eine Pseudo-Untergruppe habe und dann mit einem Normalteiler schneide? A und B sind ja normal in A mal B. Das haben wir in der Algebra schon gelernt. Wenn ich eine Pseudogruppe mit einem Normalteiler schneide, bekomme ich eine Pseudo-Untergruppe des Normalteilers. Vorsicht, für Untergruppen ist das im Allgemeinen falsch. Aber für Normalteiler stimmt das. Das heißt, ich weiß jetzt, P geschnitten A ist eine Pseudo-Untergruppe von A, also die einzige, A ist nilpotent, also ist es OP von A. Und das ist eine P geschnitten B, das ist genauso. P von B mit dem gleichen Argument. Das heißt, was sehe ich jetzt? Einerseits liegen diese Sachen in OP von A mal B, also auch in P. Andererseits sind diese Schnitte aber genau das. Das heißt, P ist in Wirklichkeit einfach OP von A mal B. Das ist das Produkt von diesen beiden. Das heißt, wir lassen jetzt all diese Infos zusammen. P ist OP von A mal P von B. Und das ist dann die einzige Pseudo-Untergruppe von A mal B. Da wir das jetzt für jede Primzahl machen können, hat A mal B nur genau eine Pseudo-Untergruppe. Jetzt kommt also Satz 4,6 und sagt, A mal B ist nilpotent. Und warum ist A mal B ein Normalteiler? Naja, weil Produkte von Normalteilern immer Normalteiler. Braucht jemand? Ah, wer braucht dafür noch eine Erklärung, warum Produkte von Normalteilern wieder Normalteiler sind? Im Telegram-Stil ist es, Konjugation ist ein Homomorphismus. So kann man das sehen. Gut, erster Teil erledigt. Zweiter Teil. Da benutze ich auch wieder Satz 4,6, aber anders. Diesmal möchte ich mit mit diesen absteigenden Zentralreihen argumentieren. Deswegen unter anderem haben wir uns das auch gerade nochmal klar gemacht, denn was hier passiert in 3 ist ja, man bildet diese Kommutatoren hier, diese Mehrfachkommutatoren immer wieder, irgendwann kommt man bei 1 raus und das weiß ich jetzt für die Faktorgruppen G modulo A und G modulo B. Das heißt, indem wir diese etwas konkretere Konstruktion im Hinterkopf haben, nehmen wir M und K aus M so, dass der einen Denkschritt brauchen wir dazwischen. Dass eine Kommutatorgruppe in einer Faktorgruppe 1 wird, ist gleichbedeutend damit, dass der entsprechende Kommutator der großen Gruppe in dem Normalteiler liegt.
Da mache ich vielleicht gleich nochmal eine Notiz zu. Ich würde gerne erst das Argument erklären und gleich auf der nächsten Tafel kommt eine Notiz dazu. Wir fangen also an mit M und K so, dass G, G, Semikolon M in A ist und G, G, Semikolon K in B. Es gibt so das Leben der Nilpotenz der Faktorgruppen und das kommt dann gleich in einem Kommentar noch ein bisschen ausführlicher. Dann nehme ich jetzt das größere der beiden, oder falls die Gleichsamkeit 1 davon, sei meinetwegen n das Maximum von m und k. Dann ist der Kommutator von g mit sich selbst n mal, einerseits in a, weil m kleiner gleich n ist, und andererseits in b, weil k auch kleiner gleich n ist. Das heißt, das liegt jetzt in a bestimmt in b. Und damit ist jetzt g modulo a bestimmt in b in dem Punkt. Ich schreibe es nochmal anders hin. Also ist g modulo a bestimmt in b, Komma, g modulo a bestimmt in b, sind die Kolon n gleich 1. G modulo A geschnitten B ist nilpotent mit Satz 4, 6 und ich habe da sozusagen Teil 3 genutzt. Also so eine absteigende Zentralreihe. Und was ist diese Idee, die ich da verwendet habe? Das ist eine, die man kennen sollte
und die auch ein, zwei Leuten hier bestimmt schon bekannt vorkommt. Deswegen formuliere ich das mal als Bemerkung
oder Erinnerung oder so. Es ist so eine Art Trick, aber da steckt nichts dahinter. Es steckt.
Nein, das stimmt nicht. Es steckt was dahinter. Es ist sehr subtil. Homomorphismen und Kommutatorbildung sind vertauschbar. Und der Übergang in die Faktorgruppe ist nichts anderes als ein Homomorphismus. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine sich wiederholende Tonbandkassette, aber es ist halt so wichtig.
Bemerkung, was wir verwendet haben. Ist n ein Normalteiler von G, so ist die Aussage g modulo n gleich 1 gleichbedeutend mit g, g ist enthalten im Normalteiler n. Und warum ist das so? Na, dass das 1 ist, heißt, dass diese Gruppe, diese Faktorgruppe adisch ist. Ne? Das heißt es ja, der Kommutator ist 1 einer Gruppe mit sich selber, heißt die Gruppe ist adisch. So, was bedeutet es, dass diese Faktorgruppe adisch ist? Das bedeutet, dass wenn ich da 2 Elemente nehme, dass dann das Produkt von denen die gleiche Nebenklasse repräsentiert, wie das Produkt von den beiden, wenn ich sie vertauscht habe. Oder anders gesagt, der Kommutator, den ich da bilde, mit den beiden Elementen, repräsentiert die triviale Nebenklasse, die der Normalteiler selbst ist. Das heißt also, dieser Kommutator liegt im Normalteiler und das ist das. Und genauso andersrum, wenn stimmt, dass für alle Elemente der Kommutator in N liegt, dann heißt es, dass diese Kommutatoren alle die triviale Nebenklasse repräsentieren. Das heißt, wenn ich das umschreibe, kriege ich, dass das Produkt in die eine Richtung die gleiche Nebenklasse repräsentiert wie das Produkt in die andere Richtung. Und das ist das. So kommt man dann hin und her. Und das geht noch allgemeiner und noch subtiler und mit noch mehr Tricks. Und was dahinter steckt, ist sowas ähnliches wie G' ist der kleinste Normalteiler mit arbischer Faktorgruppe. Dahinter steckt genau die gleiche Idee. Also bitte merken, denn das sind so Rechnungen, die muss man dann irgendwann nicht mehr machen. Da bitte ich wirklich darum, dass Sie dann einfach sehen, hier zum Beispiel, dass das 1 ist, ist gleichbedeutend damit, dass dieser n-fache Kommutator da drin liegt. Und genauso oben, dass das da drin liegt, ist gleichbedeutend damit, dass g modulo a, g modulo a Semikolon m 1 ist. In der Tat. Da bitte ich darum, sowas in Zukunft möglichst häufig zu sehen und zu nutzen oder nachzufragen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass da so ein Argument ist und dass Sie das irgendwie geschickt hinschreiben könnten, dann im Zweifel einfach nachfragen. Es gibt wenig, was mir größere Freude macht, und da gibt es Belege hier im Raum. Es gibt Menschen, die wissen, dass mir wenig mehr Freude macht, als über solche kleinen Argumente zu diskutieren. Okay. Das war jetzt schon das ganze Dilemma. Wunderbar. Jetzt können wir die Fitting-Gruppe definieren. Es wurde auch mal Zeit. Die Fitting-Gruppe ist ganz großartig. Sie ist wahrscheinlich nicht zu Recht nach Fitting benannt, sondern müsste nach jemand anders benannt sein, aber das haben wir ja bei Fatini auch schon gesehen, sowas passiert halt. Leute benutzen etwas, es wird nach ihnen benannt und erst viel später wird deutlich, andere Leute hatten die gleiche Idee zeitgleich oder vorher und hätten es eigentlich verdient, dass es nach ihnen benannt wird. Die Fitting-Gruppe werde ich jetzt nicht anders nennen, denn das ist so derartig Standard in der Gruppentheorie und sonst versteht niemand, wovon wir sprechen. Fitting-Gruppe oder Fitting-Untergruppe, beides ist gängig. Die Fitting-Gruppe von G ist der größte nilpotente Normalteiler. Also nach dem, was wir gerade gelernt haben, einfach das Produkt aller nilpotenten Normalteiler. Und das Ding heißt immer F von G. Ich habe schon manchmal gesehen, aber glaube ich dann bei Leuten, die vielleicht eher unendliche Gruppentheorie machen oder so oder einfach nicht in genau der gleichen Community unterwegs sind wie ich. Ich habe schon gesehen FIT als Abkürzung, Fit von G. Aber ich finde das sehr merkwürdig. F von G. Mit F von G zeichnen wir die Fitting-Gruppe von G oder die Untergruppe. Und dies ist einfach der größte nilpotente Normalteiler. Nach Lemma 4,7 und wir können es hinschreiben als Produkt aller nilpotenten Normalteiler. Ja, die Fitting-Gruppe ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Wie wir sehen werden, bestimmt die nicht, also sie kann trivial sein. Aber in einer riesigen Klasse von Gruppen, die wir uns auch heute noch beginnen anzuschauen, ist die nicht trivial und hat riesigen Einfluss darauf, was für eine Struktur die ganze Gruppe hat. Nach dem Motto, wenn ich die Fitting-Gruppe verstehe, dann verstehe ich schon ziemlich viel von meiner ganzen großen Gruppe G. Okay, und Teil 2 Definition. Einen besonderen nilpotenten Normalteiler möchten wir jetzt auch noch kennenlernen, die sogenannte Frattini-Untergruppe. Ist definiert als Durchschnitt aller maximalen Untergruppen von G. Und der Durchschnitt aller maximalen Untergruppen kann 1 sein, natürlich. So, was können wir denn sehen? Die Eigenschaft Nilpotenz wird von Automorphismen bewahrt. Warum? Da kann man zum Beispiel wieder die Charakterisierung nehmen mit, es gibt immer nur eine Fusionenuntergruppe und die Gruppe ist das direkte Produkt davon. Das ist eine Eigenschaft, die sich ganz klar von Automorphismen nicht beeindrucken lässt. Automorphismen erhalten die Ordnung, Automorphismen erhalten sowas wie, es gibt nur ein Ding mit irgendeiner Eigenschaft. Deswegen ist die Fitting-Gruppe eine charakteristische Untergruppe von G.
Jeder nilpotente Normalteiler wird wieder auf einen nilpotenten Normalteiler abgebildet. Von allen Automorphismen, der größte muss auf sich selbst abgebildet werden.
Und genauso hier. Automorphismen ändern nichts daran, maximal zu sein. Deswegen muss der Durchschnitt aller maximalen Untergruppen von Automorphismen wieder auf sich selbst abgebildet werden. Wir halten also fest, als kleine Bemerkung, F von G und die Untergruppe plus Phi von G sind charakteristisch.
Und ein Mini-Beispiel zum Thema, das hat sogar eine Nummer, Beispiel R8.
Berechnen mal die Frattini-Gruppe der S3 aus. Da schneiden wir mal alle maximalen Untergruppen.
Was sind die maximalen Untergruppen von S3? Ja. Da haben wir einmal die A3, das ist eine maximale Untergruppe. Die ganzen Untergruppen der Ordnung 2, die von Transpositionen erzeugt werden, sind auch maximal. Und da sehen wir schon, dass es langweilig wird. Denn jetzt haben wir auf einmal eine maximale Untergruppe der Ordnung 3 und noch mehrere der Ordnung 2. Und wenn wir die schneiden, kommt die triviale Untergruppe raus. Das heißt, das hier liegt im Durchschnitt von A3 und einer Untergruppe der Ordnung 2, dann nehme ich irgendeine. Denn wenn ich über alle schneide, dann bekomme ich das. Wenn ich also jetzt nur eine auswähle, dann liegt da drin, aber das ist schon 1. Und wenn wir schon dabei sind, das ist die Fitting-Gruppe von S3. Wer sieht das? Sehen wir in S3 einen nilpotenten Normalteiler, der nicht 1 ist? Bei kleinen Gruppen kann man auch zu Fuß hingehen und sagen, was kenne ich überhaupt für Normalteiler, dann gucke ich, welche davon sind nilpotent. Zum Beispiel, was finden wir da bei der S3? Laut denken ist okay. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall sage ich nö.
Und bitte wacher werden zur Übung nachher. Ich weiß, es ist noch früh, aber nachher in der Übung brauche ich sie auf jeden Fall aktiver. Also, Vorschlag?
Ja, eigentlich ist die A3 ein Normalteiler und müsste eigentlich auch nilpotent sein.
Wie groß ist denn die A3?
3 Elemente.
Die hat 3 Elemente, 3 ist eine Primzahl, das ist eine P-Gruppe. P-Gruppen sind nilpotent, fertig. Ja.
Okay, danke, genau. Für die Gruppe von S3 ist die A3. Einen noch größeren nilpotenten Normalteiler finden wir nicht, so als wäre nämlich die S3 selber nilpotent und das ist sie nicht. Okay, dann machen wir noch S4. Das ist die Frattini-Gruppe von S4. Da können wir auch wieder gucken, wo liegt die drin. Man muss ja nicht alle maximalen Untergruppen hinschreiben. Man kann sich ja überlegen, welche sieht man. Ja, man sieht sowas wie A4. Was sieht man noch? Was hat die S4 noch für maximale Untergruppen?
Können wir mal überlegen, was wir für Untergruppen sehen. Wir sehen die Untergruppe, die von den Doppeltranspositionen erzeugt wird, die ist in der A4 mit drin, das heißt, die haben wir schon verarztet.
Dann sehen wir Kohlenstabsatoren, die sind auch maximal. Wie sehen die denn aus? Na, da könnte man zum Beispiel die Kopie von S3 auf 1, 2, 3 nehmen, die man daran sieht. Also das Erzeugnis von 1, 2 und 1, 2, 3 zum Beispiel, das ist auch eine maximale Untergruppe.
Wie groß ist denn die A4? Die S4. Welche Ordnung hat S4?
Wo ich sagen, auch wenn Sie sich unterfordert fühlen?
24.
Die zwei Pseudo-Untergruppen haben da Ordnung 8 und Primzahlindex, deswegen sind das auch maximale Untergruppen. Jetzt haben wir wieder an den Strukturen zu denken. Das heißt, wir können das jetzt noch schneiden mit irgendeiner Zwei-Syne-Untergruppe. Die vertritt auch sozusagen die Fraktion maximale Untergruppen.
Wohingegen die drei von Untergruppen hier ziemlich nutzlos sind. Die sind selber keine maximalen Untergruppen. Das nützt uns nichts. Aber okay, wir nehmen mal eine Zwei-Süde-Untergruppe. Da könnte man sowas nehmen wie das Erzeugnis des 4-Zyklus 1, 2, 3, 4. Und dann noch sowas wie 1, 3. Okay, das sind die Typen maximaler Untergruppen, die wir sehen können. A4, Index 2, klar, muss maximal sein. Das Ding ist maximal, kann man ausprobieren sozusagen, und das Ding auch wieder aus Indexgründen. Das heißt, die Frattini-Gruppe liegt da drin. Gucken wir uns diesen Schnitt mal an. Das ist eine 2-Gruppe. Das heißt, der Schnitt ist eine 2-Gruppe. Wegen Lagrange. Damit sind so Freunde wie unsere drei Zyklen schon mal raus. Und was ist auch raus? Hier sehen wir auch wieder drei Zyklen. Das heißt, wir können jetzt überhaupt nur noch in einer 2-Gruppe landen. Und da ist aber jetzt das Problem, dass er zum Beispiel, wenn ich über all diese schneide und über all diese, ich finde da gar kein Element der Ordnung 2, das in all diesen drin liegt. Ich finde kein Element der Ordnung 2, das. Also ich finde Elemente der Ordnung 2, die in allen zwei Pseudo-Untergruppen liegen, Doppeltranspositionen, aber die liegen dann nicht alle in solchen Freunden hier drin. Das heißt, indem ich ja einfach geschickt wähle oder einmal hingucke und sehe, hier habe ich gar keine Doppeltransposition, sondern nur Transposition, sehe ich, dass der Schnitt auch aus dem Einzelnen besteht. Wohingegen aber die Fittinggruppe von der S4 nicht trivial ist. Kann mir jemand sagen, was die Fittinggruppe von der S4 ist? Was für nilpotente Normalteile haben wir denn da? Ich glaube, das ist eine Wiederholung, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beim Thema OP schon mal darüber gesprochen haben, was für OPs es gibt in diesen kleinen Gruppen, die wir so kennen und lieben. Und die Fitting-Gruppe ist nichts anderes als das Produkt der OPs. Denn es ist ja der größte nilpotente Normalteil, da müssen diese ganzen OPs drin liegen und umgekehrt kann das auch nicht größer werden. Was haben wir denn da? Die Primzahlen sind 2 und 3, das ist übersichtlich. Was ist O3 von S4?
Trivial, nicht trivial?
Trivial. Danke, genau. Das, was bei den drei Zyklen erzeugt wird, ist nie normal. Okay, und was ist mit O2? Wie sieht es da aus? Okay, Sie müssen nicht mit mir reden. Wir haben es gerade. Wir haben den Normalfall, der von der Doppeltransposition erzeugt wird, das ist O2. Das heißt, f von S4 ist gleich mit O2 von S4, das ist das Erzeugnis der Doppeltransposition. Okay, sparen Sie sich Ihre Kräfte ruhig für die Übung auf, da kommen Sie nicht so leicht davon. Okay, dann mach 4-9. Rund um die Frattini-Gruppe. Erste Aussage: Wenn H eine Untergruppe von G ist, und wenn das Produkt von H mit der Frattini-Untergruppe die ganze Gruppe ist, das ist auch einer der Gründe, warum manche Leute sagen, dass die Frattini-Untergruppe aus den nicht erzeugenden Elementen besteht. Und man kann die auch so definieren. Es gibt, also man kann Literatur finden, wo das so gemacht wird. Da wird es über erzeugenden Systeme gemacht und dann wird gesagt, die Frattini-Gruppe wird erzeugt von all den Elementen, die in jedem erzeugenden System überflüssig sind. Oder so ähnlich. Ich mache es immer so. Aber man kriegt die andere Eigenschaft hier geschenkt in 1. Dann, was noch? Die Frattini-Gruppe ist nilpotent, liegt also insbesondere in der Frattini-Gruppe drin. Denn es ist jetzt dann, wenn man das so zeigt, ein nilpotenter Normalteiler. Und die liegen alle in der Frattini-Gruppe. Ja, und dann, das ist noch eine ganz tolle Eigenschaft der Frattini-Gruppe. Wir haben uns ja klar gemacht, dass wenn man eine Untergruppe des Zentrums nimmt, einer Gruppe, dass die Faktorgruppe nilpotent ist, dass dann die ganze Gruppe nilpotent ist. Generell ist es schwierig, auf die Nilpotenz einer großen Gruppe zu schließen, wenn man nur die Nilpotenz irgendeiner Faktorgruppe hat. Das ist grundsätzlich erstmal schwierig. Ist schwieriger als bei der nächsten Eigenschaft, die wir sehen, aufzuführen. Aber hier kommt die Frattini-Gruppe, die ist ganz großartig. Wenn nämlich die Faktorgruppe G modulo Phi von G, also G modulo Frattini-Gruppe nilpotent ist, dann ist die ganze Gruppe nilpotent. Die hat noch haufenweise andere wunderbare Eigenschaften. Aber ich habe mich auf diese beschränkt, weil die sehr wichtig sind, noch relativ einfach zu zeigen. Und sowas braucht man auch ab und zu mal, wenn wir da noch mehr trickreichere Dinge sehen wollen, dann einfach Bescheid sagen und dann können wir das in den Übungen zum Beispiel aufgreifen. Okay, fangen wir mal an, das zu zeigen. Wir beginnen mit 1. Ja, wir wollen zeigen, H ist gleich E. Nehmen wir mal an, das sei nicht so. Na, dann ist H eine echte Untergruppe und echte Untergruppen liegen in einer maximalen Untergruppe. Angenommen, H sei nicht E. Sei M eine maximale Untergruppe von G, würde ich gerne hier immer so abkürzen, wenn da keine Einwände bestehen. Sei M eine maximale Untergruppe von G, die H enthält. So haben wir M gewählt und wir wissen, dass die Frattini-Gruppe in jeder maximalen Untergruppe liegt, denn sie ist ja der Durchschnitt von allen. Das heißt, das liegt auch in der Mitte. Und das ist also nicht schlecht. G kann nicht in einer maximalen Untergruppe liegen. Zeit. Das ist immer eins meiner Lieblingsargumente. Wir zeigen Nilpotenz und zwar wieder durch diese schöne Eigenschaft mit den Pseudogruppen. Wir zeigen, dass die Frattini-Gruppe für jede Primzahl nur genau eine Pseudogruppe hat. Sei SST ein Primzahler der Ordnung der Frattini-Gruppe. Und dann nehmen wir uns eine Pseudogruppe dazu her. So, die Frattini-Untergruppe ist charakteristisch insbesondere normal. Jetzt haben wir also einen Normalteiler und eine Pseudo-Untergruppe dieses Normalteilers. Da sollte es klingeln. Der Reflex, der jetzt anspringen sollte, ist Frattini-Argument oder Capelli-Argument. Argument anwendbar, dessen Nummer ich vergessen habe. Ich schreibe es einfach hin. Was passiert da nochmal? Wir hatten zwei Varianten. Die eine war transitive Wirkung, bla bla bla. Die zweite war Normalteiler und Pseudogruppe des Normalteilers, genauso wie es hier steht. Und dann bekommen wir, dass die ganze Gruppe dasselbe ist wie der Normalteiler. Mal Normalisator der Pseudogruppe, mit der wir angefangen haben. Und das sieht doch aus wie in 1. Jetzt haben wir hier die Frattini-Gruppe mal eine Untergruppe, das ist die ganze Gruppe G. Teil 1 sagt, das geht nur, wenn die Untergruppe selber schon die ganze Gruppe war. Okay. Teil 1 ist der Normalisator von G gleich E.
und ist deswegen die einzige Pisolo-Untergruppe. Na, dann kommt der tolle Satz, Satz 4, 6, und sagt, dass die Tartinierung von Nierstein ist. Kommt noch Teil 3. Da schauen wir die Faktorgruppe und wir machen es wieder so mit den Pseudogruppen. Das ist für diese Art von Argumentation immer mein Lieblingsargument. Sei die Faktorgruppe nilpotent. Dann wissen wir also, dass es dort für jede Primzahl immer nur eine Pseudogruppe gibt. Und dann ziehen wir das in die große Gruppe G rein, nehmen das volle O-Bild und gucken, was wir sehen. Einen Namen geben. Je quer. Das heißt, immer mit einem Querstrich drüber bezeichne ich das Bild unter den natürlichen Homomorphismus. Und die Idee ist wieder zu zeigen, dass G nur genau eine P-Pseudo-Untergruppe hat für diese Primzahl P. Nehmen wir auch wieder eine Pseudo-Gruppe her. Aber diesmal von der ganzen Gruppe G. Und ich möchte zeigen, dass sie die einzige. Dann gehen wir mal in die Faktorgruppe. Was wissen wir über P quer? Naja, es könnte theoretisch sein, dass P schon in der Frattini-Gruppe drin liegt und dass deswegen das Bild in der Faktorgruppe einfach 1 ist. Das könnte sein. Aber so oder so ist P quer die einzige P-Pseudo-Untergruppe in der Faktorgruppe. Denn da gibt es nur eine und das Bild von P muss eine sein. Das ist immer so. Das Bild einer Pseudogruppe in einer Faktorgruppe ist eine Pseudogruppe in der Faktorgruppe. Das heißt, wir wissen jetzt, dass P quer und die einzige deshalb bei G quer nilpotent ist. Da gibt es nur eine. Ja, wie sind wir in die Faktorgruppe gekommen? Was macht der kanonische Homomorphismus? Er nimmt eine Untergruppe, multipliziert sie mit dem Normalteiler und faktorisiert den Normalteiler dann raus. Das heißt, wenn wir das volle Urbild von P quer in G nehmen wollen, dann reicht P selber nicht. Wir müssen P mal die Frattini-Gruppe nehmen. Das volle Urbild ist also P mal P von G. Und was wissen wir über dieses volle Urbild? Na Moment, P quer ist die einzige P-Pseudo-Untergruppe von G quer. Das ist natürlich ein Normalteiler. Deswegen ist das volle Urbild ein Normalteiler von G. Ich schreibe das mal dazu. Insbesondere das P quer, das normale P quer. Das volle Urbild ist daher normale G. Und ich glaube, dass mir das schon reicht. Denn was habe ich jetzt? Ich habe hier diesen Normalteiler, P mal Frattini-Untergruppe. P liegt da drin und ist eine P-Pseudo-Untergruppe von der ganzen Gruppe, also natürlich auch von diesem Kameraden hier. P ist eine P-Pseudo-Untergruppe davon. Und das riecht doch wieder nach dem Capelli-Argument. Mit Capelli folgt jetzt also. G gleich der Normalteiler, den wir uns angucken. G mal Quartini-Gruppe mal Normalisator von G. Das kann man bestimmt noch irgendwie vereinfachen. Vereinfachung Nummer 1. P liegt in seinem eigenen Normalisator, muss ich also nicht extra hinschreiben. Vereinfachung Nummer 2. Na, das ist doch wieder so eine Situation, G ist Frattini-Gruppe mal irgendwas und Teil 1 sagt, die Frattini-Gruppe braucht man dann nicht. Das ist mit Teil 1 der Normalisator von G. Das heißt, P ist normal in G und wir sind fertig. Meine ich damit, Satz 4.6 sagt, dass die Eigenschaft für jede Primzahl nur eine Synogruppe zu haben gleichwertig zur Nilpotenz ist. Gut, wir haben einen Haufen Tricks gesehen, die wir jetzt mehrfach verwendet haben, immer im Zusammenhang mit Satz 4.6, immer mit dem Zusammenhang Nilpotenz ist sichtbar durch Anwesenheit von immer nur genau einer Synogruppe für jede Primzahl. Das heißt, wir haben die Stärke dieser Charakterisierung jetzt ein paar Mal gut sehen können. Zum Schluss kommt noch etwas, was den Bogen zurückspannt zu P-Gruppen. Wir haben auch gesehen, dass die Kommutatorgruppe ganz allgemein immer die Eigenschaft hat, der kleinste Normalteiler zu sein mit abelscher Faktorgruppe. Und bei P-Gruppen bekommt jetzt die Frattini-Untergruppe eine sozusagen analoge und sogar irgendwie noch schönere Rolle. Die Frattini-Untergruppe ist nämlich die, sozusagen der kleinste Normalteiler mit elementarabelscher Faktorgruppe in einer P-Gruppe. Wir zeigen jetzt nicht ganz das in der vollen Stärke, aber wir zeigen schon mal, dass die Faktorgruppe elementarabelsch ist. Das ist eine schöne Information für P-Gruppen. Und das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Wenn man die P-Gruppe kennt, kann man sich ja Normalteile angucken und ob die Faktorgruppe elementarisch ist und kann man dadurch einschätzen, wo die Frattini-Gruppe ungefähr liegen muss. Das ist gut. Oder eben auch andersrum. Wenn man von der Struktur der P-Gruppe nicht viel weiß, aber gerne was rausfinden möchte, dann kann die Berechnung der Frattini-Gruppe ein guter Schritt sein, um die Faktorgruppenstruktur zu verstehen nach Normalteilen. Dann haben wir 4.10, das ist auch das letzte Mal zum Thema Nilpotenz. Danach schauen wir uns auflösbare Gruppen an. Seien hier also P eine Primzahl und groß P eine P-Gruppe. Und wir zeigen dann P modulo der Frattini-Gruppe ist elementar. Elementarabelsch. Was heißt das denn nochmal? Elementarabelsch war, und das war nur für P-Gruppen definiert, ansonsten wissen wir nicht, was das heißt. Elementarabelsch heißt, die Gruppe ist abelsch und alle Elemente haben Ordnung 1 oder Ordnung P. Das müssen wir jetzt also beides feststellen. Na gut, Frattini-Gruppe. Wir gucken auf die Definition. Die Frattini-Gruppe entsteht, indem wir alle maximalen Untergruppen hernehmen und die schneiden. Und in P-Gruppen wissen wir, wie die maximalen Untergruppen aussehen. Nämlich wie? Wie finde ich alle maximalen Untergruppen meiner P-Gruppe P?
Das sind dann gerade die mit Index P.
Richtig, danke schön. Das sind die Untergruppen vom Index P. Die nehme ich alle, über die schneide ich, dann kriege ich meine Frattini-Gruppe. Seien also jetzt N aus N. Achso, ich mache das alles immer nur, wenn es geht. Wenn P die triviale Gruppe ist, ist nichts zu zeigen. Und wenn P Ordnung P hat, dann ist die einzige maximale Untergruppe die triviale Gruppe. Das ist nur eine, dieser Spezialfall ist da mit drin. Aber um den kümmere ich mich nicht weiter. maximalen Untergruppen von P einfach mal auf. Q1 bis Qn. P ist eine P-Gruppe. Ich habe gesagt, dass in dieser Vorlesung P-Gruppen immer endlich sind. Das heißt, ich finde auch nur endlich viele maximale Untergruppen. Dann kann ich die so auflisten und ich weiß, sie haben alle Index P. Auch, dass sie normal sind. Das heißt, da haben wir jetzt haufenweise Faktorgruppen. Das war Lemma Teil 2. Glaube ich. Oder es folgt jedenfalls aus Lemma Teil 2. Jetzt kommt eine Abbildung. Ich erzähle mal, was die Idee ist. Was ist die Idee? Ich glaube, ein Bild könnte helfen. Hier ist die Großgruppe P, hier ist irgendwo die Frattini-Untergruppe, ja, ganz klein. Und hier oben sind die Untergruppen Q1 bis Qn, auch in der P. Da habe ich jetzt also lauter Faktorgruppen der Ordnung P. Und ich versuche jetzt dieses Stückchen zu verstehen, indem ich diese Faktorgruppen angucke und sozusagen abbilde in das äußere direkte Produkt dieser Faktorgruppen. Wir werden sehen, warum die Frattini-Gruppe dann da auf einmal eine Rolle spielt. Wir müssen uns einfach nur merken, die Frattini-Gruppe ist der Schnitt aus all diesen und diese Faktorgruppen sind wirklich Gruppen und haben alle Ordnung P. Deswegen funktioniert das, was ich jetzt hier als nächstes machen möchte. Sei Sigma eine Abbildung von P hinein in das äußere direkte Produkt, das schreibe ich mal so hin, dieser Gruppen der Ordnung P. Das heißt, es ist eine Abbildung von P hinein in diesen oberen Teil der Gruppe. Und was machen wir? Naja, für alle x aus P sei das Bild von x unter Sigma definiert und ich schreibe das wirklich als äußeres direktes Produkt, also mit Tupeln. Das Bild von x sei das Element da drin, bei dem ich an jeder Stelle x als Repräsentanten nehme in der Faktorgruppe. Das heißt, ich habe stehen 1x, 2x und so weiter. Als Repräsentanten, dann schreibe ich diese Elemente in Faktorgruppen hin, kriege auf die Art und Weise ein Element in diesem äußeren direkten Produkt. Das ist ein Homomorphismus. Kann man sich klar machen, wenn ich hier in P zwei Elemente nehme, ist es egal, ob ich die zuerst verknüpfe und dann diese Repräsentanten hinschreibe oder ob ich das andersrum mache. Das liegt daran, dass die Multiplikation hier in dem äußeren direkten Produkt komponentenweise funktioniert. Das ist also ein Gruppenhomomorphismus von P in das angegebene direkte Produkt. Und was ist der Kern? Von Sigma. Na, da gucken wir doch mal, was die Abbildung tut. Hier landen wir. Und was ist das neutrale Element in der Zielgruppe? Denn das ist ja das, ist das Element, dessen volles Urbild genau der Kern ist. So, was ist das neutrale Element hier? Das neutrale Element hier ist dasjenige Tupel, bei dem an jeder Stelle das neutrale Element steht. Das heißt, an der ersten Stelle muss Q1 stehen, an der zweiten Q2 und so weiter. Damit das hier passiert bei einem solchen Tupel, muss X in jedem dieser Qs drin liegen. Ansonsten kommt da nicht das neutrale Element raus an dieser Stelle. So, wie liege ich in all diesen Qs drin? Ich liege im Durchschnitt, das heißt, ich liege in der Frattini-Gruppe. Ah, da kommt sie. Der Kern ist genau die Frattini-Gruppe von P.
damit können wir jetzt den Kreis abschließen. Jetzt kommt nämlich der Homomorphiesatz und macht alles platt.
Im wahrsten Sinne des Wortes platt, im Sinne von
elementarabelt, platt, breit und abelt. Zielbereich, der da steht. Also P, Modulo 1, Kreuz und so weiter, Kreuz, P, Modulo Q, N. Naja, ich behaupte, dass das eine elementarische P-Gruppe ist. Und alle Untergruppen davon sind dann auch elementarische P-Gruppen. Wie kann man das sehen? Naja, dieses äußere direkte Produkt wird gewasselt aus lauter Gruppen der Ordnung P. All diese Faktoren haben Ordnung P. Und es ist kommutativ deshalb, weil es ein äußeres direktes Produkt ist. Und direkte Produkte sind zentral, das gilt für äußere sowie innere. Das heißt also, dass da egal ist, in welcher Reihenfolge ich verknüpfe. Und die Verknüpfung ist einfach die Verknüpfung innerhalb der einzelnen Komponenten. Und dass man da jeweils kommutative Gruppen hat, liegt daran, dass die zyklisch von Ordnung P sind. Natürlich ist da alles kommutativ. Deswegen ist diese Gruppe insgesamt abelisch. Sie ist elementarabelisch, weil alle Erzeuger Ordnung P haben, denn all diese Faktorgruppen haben ja Ordnung P. Und damit sind wir fertig. Das war's. Was haben wir da jetzt gesehen an Ideen? Wir haben gesehen, wie man wirklich mit der Definition der Frattini-Gruppe arbeitet. Wir haben gesehen, dass es gut ist, dass wir maximale Untergruppen von P-Gruppen so gut verstehen. Und dann hat man noch die Idee mit diesem Homomorphismus in so ein komisches, direktes Produkt. Das heißt, mal wieder war der Homomorphiesatz für Gruppen wertvoll. Das war Kapitel 4. Im nächsten Kapitel geht es um auflösbare Gruppen. Das ist eine etwas allgemeinere Klasse von Gruppen als die Nilpotenten. Aber das Thema Nilpotenten und das Thema P-Gruppen bleibt die ganze Zeit bei uns. Deswegen auch in dieser Reihenfolge. Und deswegen jetzt von mir die Frage, was haben Sie jetzt für Fragen zum Thema Nilpotente Gruppen? Was möchten Sie jetzt gerne noch besprechen, bevor wir ins nächste Kapitel schaffen? Wo brauchen Sie mehr Erklärungen, mehr Beispiele? Gut, ich nehme das so auf. Die Übungen werden zeigen, ob ich an irgendeiner Stelle nochmal nachlegen muss oder ob wir da gemeinsam nochmal nachlegen müssen. Dann starten wir jetzt in Kapitel 5. Auflösbare Gruppen. Beschleunigen, damit ich dann einen ganzen Platz habe und mich austoben kann. Dass die auflösbaren Gruppen in der Entstehung der Gruppentheorie eine wichtige Rolle gespielt haben, denn geboren wurde die Gruppentheorie ja als Möglichkeit zu modellieren, was für Symmetrien Mengen von Nullstellen von Polynomen haben. Und die Frage, die im Hintergrund stand, war, für welche Polynome aus QX, sagen wir mal, man zur Berechnung der Nullstellen so Formeln finden kann, die nur die Grundrechenarten und Wurzeln, Quadratwurzeln oder auch höhere Wurzeln, benutzen. Und da gab es für
Polynome von kleinem Grad, bekannte Formeln, zum Teil waren die auch schon schwierig und kompliziert und vor 100 Jahren haben Leute sich dann auch tatsächlich so gegenseitig in Wettbewerben herausgefordert, ja, meine Formel ist besser als deine, die geht schneller und geht für mehr Polynome und so weiter. Aber die Theorie entwickelte sich dann erst nach und nach und es war überhaupt nicht klar, warum es bei Polynomen von größerem Grad manchmal so einfach ist, die Nullstellen zu sehen und hinzuschreiben und warum man manchmal so gar keine Chance zu haben scheint. Und die Grenze ist Grad 5. Ab Grad 5 passiert was Interessantes. Und gruppentheoretisch kann man das jetzt so ausdrücken, die S5 verhält sich gruppentheoretisch völlig anders als die kleineren symmetrischen Gruppen. Und ab der S5 haben die dann ein, ja, in gewisser Weise einheitliches Verhalten. Die haben gewisse Eigenschaften und gewisse Eigenschaften halt nicht, wie die kleineren symmetrischen Gruppen haben. Und das Stichwort hier ist Auflösbarkeit. Und das Wort auflösbar kann man sich auch wirklich so merken, mit dieser historischen Perspektive, als die Nullstellen von Polynomen sind mit gewissen Formeln berechenbar. Die sind in einem gewissen Sinne auflösbar. Wer mehr dazu wissen möchte, sollte in einem Jahr in meine Galois-Theorie-Vorlesung kommen. Ich weiß, dass manche hier das schon gehört haben und deswegen all die technischen Anmerkungen verstehen. Gesundheit! Und ich glaube, es ist egal, wie man das hört, es ist immer toll. Es ist schön, wenn man schon ganz viel Gruppentheorie kann und dann sieht, wo das alles herkommt. Es ist aber auch schön, wenn man erst Galois-Theorie kennenlernt und dann merkt, oh, Gruppen sind irgendwie großartig und da kommen die her und ich möchte mehr wissen. Wie ist eine auflösbare Gruppe definiert? G ist die ganze Zeit weiterhin mein Buchstabe für eine endliche Gruppe. Und G ist auflösbar. Genau dann, wenn für jede nicht-triviale Untergruppe von G gilt, dass deren Kommutatorgruppe kleiner ist als sie selbst. Und das sagt uns, dass man in einer auflösbaren Gruppe, ähnlich wie wir es vorhin bei Nilpotenz gesehen haben, oben anfangen kann und durch Kommutatorbildung kann man irgendwie absteigen. Das wird ein bisschen anders aussehen als bei Nilpotenz, aber wir sehen schon, dass eine ähnliche Idee funktionieren wird. Man wird immer kleiner, bis man irgendwann bei der trivialen Untergruppe angekommen ist. Und für die, die so Merksätze oder Merkregeln mögen, bei Nilpotenz kann man sich merken, bei echten Untergruppen wird der Normalisator größer. Bei Auflösbarkeit kann man sich merken, bei nicht-trivialen Untergruppen wird der Kommutator kleiner. Beispiel. Abelsche Gruppen sind auflösbar. Warum? Ich habe eine abelsche Gruppe. Wenn die trivial ist, ist es langweilig. Wenn sie nicht trivial ist, dann habe ich überhaupt echte Untergruppen, bei denen ich was nachprüfen muss. Und in einer abelschen Gruppe ist für jede Untergruppe der Kommutator immer 1. Das heißt, er wird kleiner. Nilpotente Gruppen sind auch auflösbar. Charakterisierung aus Satz 4,6. Nehmen Sie sich eine nilpotente Gruppe her, die nicht trivial ist, und nehmen Sie sich eine echte Untergruppe her. Eine nicht triviale Untergruppe. Dann ist die auch nilpotent. Das heißt, ich habe so eine absteigende Zentralreihe, mit der ich irgendwann mal 1 lande, und das forciert die Eigenschaft, dass die Kommutatorgruppe klein ist. Also ein bisschen um die Ecke gedacht. Deswegen schreibe ich jetzt auch einmal den Zusatz 4,6. Mm-hmm.
Gut, wir kennen aber auch Gruppen, die nicht adelt und auch nicht nilpotent sind. Und ich komme immer wieder zu diesen Beispielen zurück, einfach weil wir noch nicht so viele Gruppen kennen. Serie 3 war eine Möglichkeit, endlich mal eine neue Gruppe ins Spiel zu bringen, die man für Beispiele benutzen kann. Aber ich habe ja vorhin angefangen mit den symmetrischen Gruppen, mit der historischen Perspektive.
Was ist denn mit den kleinen symmetrischen Gruppen los?
Ich habe behauptet, dass Auflösbarkeit das Thema ist, bei dem man bei n gleich 5 so eine Grenze sieht. Dass S5 sich und die größeren sich anders verhalten als die kleineren. Also gucken wir doch mal.
S3, die Untergruppen kennen wir. Und die echten Untergruppen von S3 sind alle adelig. Das heißt, da hat man die Eigenschaft, dass die Kommutatorgruppe kleiner wird. Sofort. Was ist mit der großen Gruppe selber? Die müssen wir ja auch angucken. Dafür müssten wir wissen, was die Kommutatorgruppe von S3 ist. Schreiben wir erstmal hin, dass alle echten Untergruppen adelig sind. Das hilft, denn alle echten Untergruppen sind adelig. Und jetzt kommt noch die große Gruppe selber. Was ist denn die Kommutatorgruppe von S3? Ja, man könnte anfangen zu rechnen. Man kann aber auch kurz überlegen, die Kommutatorgruppe ist der kleinste Normalteiler mit adelscher Faktorgruppe. Wie viele Normalteiler hat die S3? Na, nicht so viele. Der triviale Normalteiler ist hier langweilig. Der andere, der interessante Normalteiler, der nicht die ganze Gruppe ist, ist die A3. Und die Faktorgruppe hat Ordnung 2, die ist also adelsch. Deswegen ist die Kommutatorgruppe A3 und die ist adelsch. Das heißt, und sie ist echt klein. Das ist der Satz. Ich bringe deshalb immer wieder diese kleinen Argumente, weil ich möchte, dass Sie lernen, so zu argumentieren. Weniger rechnen, mehr nachdenken und mehr mit den Strukturen argumentieren, die wir da sehen. Was ist mit S4? S4 ist nicht adelig. S4 ist auch nicht nilpotent, weit davon entfernt. Aber vielleicht ist sie ja auflösbar. Wir können ja mal gucken. Bei der ganzen Gruppe kann man wieder so argumentieren wie gerade. Man schaut sich die Normalteile an und guckt, welche Faktorgruppen da adelig sind. Und dann sieht man, S4' ist A4 und das ist auch wieder echt klein. Gut, dann hat man also jetzt die ganze Gruppe versorgt. Jetzt guckt man sich die Untergruppen dazwischen an, zwischen der ganzen Gruppe und der trivialen Gruppe. Und vorhin haben wir ja schon mal geguckt, was für Typen maximaler Untergruppen wir finden. Wenn es für die maximalen Untergruppen klappt, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Da haben wir einmal Kopien von S3. Die werden kleiner, wenn man die Kommutatorgruppe bildet. Haben wir gerade gesehen. Dann haben wir da drin noch sowas wie die Zäsüre-Untergruppen. Da wird auch die Kommutatorgruppe kleiner, denn das sind nilpotente Gruppen. Nilpotente Gruppen sind auflösbar, haben wir gerade gesehen. Das heißt, auch da klappt alles. Was haben wir noch? Wir haben die A4 selber. Oh, das ist interessant. Was denn mit der A4? Was ist die Kommutatorgruppe von A4?
Kleinster Normalteiler mit adelscher Faktorgruppe. Das ist dieser Normalteiler der Ordnung 4, den man da sieht mit Index 3. Das heißt, auch da wird die Kommutatorgruppe kleiner.
Ich schreibe mal so stichwortartig hin, welche Typen Untergruppe man sich angucken muss. Viele sind adelsch. Die S4 hat immer noch relativ viele adelsche Untergruppen. Und bei den nicht-adelschen sehen wir, dass da immer die Kommutatorgruppe kleiner wird. Also das A4-S2 von A4, das ist kleiner. Bei den Punktstabilisatoren schreibt man S3 in Anführungsstrichen. Hat Kommutatorgruppe A3. Dann haben wir die zwei Süd-Untergruppen, sind sogar nilpotent, das heißt natürlich wird da die Kommutatorgruppe kleiner. Und alle anderen Typen von Untergruppen finden wir irgendwie. Jede Untergruppe liegt in einer maximalen Untergruppe. Und was wir hier so ein bisschen benutzen schon, ist, dass Untergruppen von auflösbaren Gruppen auflösbar sind. Das heißt, irgendwie haben wir hier schon so ein bisschen im Hintergrund mit benutzt. Und zwar, um nicht alle Untergruppen einzeln angucken zu müssen. Wir haben uns jetzt so klar gemacht, naja, wenn man es bei den maximalen Untergruppen sieht, wenn die auflösbar sind, dann klappt alles. Vorsicht, nur weil bei einer großen Gruppe die Kommutatorgruppe kleiner wird, muss es nicht für alle Untergruppen gelten. Das ist im Allgemeinen falsch. Und genauso andersrum. Es kann sein, dass die große Gruppe gleich ihrer eigenen Kommutatorgruppe ist, aber dass für echte Untergruppen die Kommutatorgruppen kleiner werden. All diese seltsamen Dinge können passieren, deswegen schreibe ich das jetzt nochmal hin. S4 ist auf jeden Fall auflösbar. Und ich habe jetzt hier nur so ein bisschen die erste Idee gegeben, wie man anfängt, das zu zeigen. Das ist kein vollständiger Beweis, sondern man muss dann nochmal gucken, was für andere Typen Untergruppen hat man da. Aber das hilft. Wenn man die größten Untergruppen und die mit der unübersichtlichsten Struktur als erstes aus dem Weg räumt, dann ist man einen großen Schritt weiter. Warnhinweis: Diese Eigenschaft da mit den Kommutatoren, die ist ein bisschen tricky. Und das wäre eine tolle Übungsaufgabe, dass Sie sich genau diese ganzen Sachen mal überlegen sollen. Das merke ich mir mal. Serie 5 ist nämlich noch nicht ganz fertig, da ist noch ein bisschen Luft. Also Warnhinweis. Die Situationen, das mache ich jetzt total skizzenhaft, die Situationen G gleich G', aber H ist eine Untergruppe von G und H' ist echt kleiner als H, sowie genau andersrum, G' ist nicht G, aber H ist irgendeine Untergruppe von G und möglich. Und Sie kennen Beispiele. Vielleicht sind die Ihnen noch nicht alle bewusst, aber Sie kennen Beispiele für diese Situation und dann wird meine Aufgabe sein, das rauszukitzeln. Was noch? Abelsch sein ist stärker als Nilpotenz, haben wir schon gesehen. Es gibt jede abelsche Gruppe ist nilpotent, aber es gibt nilpotente Gruppen, die nicht abelsch sind. Stichwort D-Gruppen, da sind haufenweise nicht abelsche Exemplare, aber die sind alle nilpotent. Und jetzt haben wir quasi die nächste Stufe. Auflösbarkeit ist allgemeiner als Nilpotenz und Kommutativität. Jede abelsche Gruppe ist auflösbar, jede nilpotente Gruppe ist auflösbar, umgekehrt stimmt es gar nicht. Und auch dafür werden wir uns haufenweise Beispiele angucken. Das, was wir da in der Definition sehen, dass man nämlich kleiner wird, wenn man die Kommutatorgruppen bildet, das führt dazu, dass man bei auflösbaren Gruppen so absteigen kann, ähnlich wie bei nebenständigen Gruppen mit der absteigenden Zentralreihe. Das Wort Zentralreihe ist hier nicht angemessen, denn man landet nicht im Zentrum von Faktorgruppen, man kriegt nur das Faktorgruppen Abelsen. Wir machen gleich wieder so einen riesen Anlauf und beweisen den großen Satz mit mehreren gleichwertigen Eigenschaften. Da sehen wir das. Ich sage das deshalb, weil das dazu führt, dass man in Analogie zur Nilpotenzklasse auch so etwas definieren kann wie eine Auflösbarkeitsstufe, indem man nämlich guckt, wie oft muss ich mindestens die Kommutatorgruppe bilden, bis ich bei 1 angekommen bin. Das ist bei auflösbaren Gruppen in endlicher Zeit möglich, bei 1 anzukommen, bei endlichen auflösbaren Gruppen. Und die kleinste Anzahl an Stufen, die man dabei gehen muss, heißt Auflösbarkeitsstufe. Die besprechen wir in dieser Vorlesung aber nicht. Ich wollte nur erwähnen, dass es die gibt. So, eine Übungsaufgabe wird sein, sich zu überlegen, dass Auflösbarkeit sich auf Untergruppen und auf Faktorgruppen vererbt, insbesondere auf Bilder und Homomorphismus. Da kann man auch mal schön üben, womit verträgt sich das Bilden von Kommutatoren. War in dieser Vorlesung schon tausendmal Thema. Ist G auflösbar? Von G und alle sogenannten Sektionen, da reicht es aber, wenn ich jetzt von Faktorgruppen spreche, und alle Faktorgruppen von G ebenfalls auflösbar. Auflösbar kürze ich oft mit Auflösen ab und das mit den Faktorgruppen impliziert, dass homomorphe Bilder von auflösbaren Gruppen auflösbar sind. Vorsicht! Volle Urbild davon auflöst, also wenn man eine Faktorgruppe irgendwo sieht, die auflösbar ist, dann muss das volle Urbild davon überhaupt nicht auflösbar sein. Der Beweis ist in meinem momentanen Entwurf von Serie 5 drin. Als Mini-Übungsaufgabe. Diese Art von Argumentation haben wir jetzt schon mehrmals gesehen, da sollen Sie einfach nochmal üben, selber. Und wichtig ist mir, dass Sie das elementar machen. Wenn Sie dann diese Übungsaufgabe lösen, dann benutzen Sie bitte nichts anderes als die Definition von Auflösbarkeit und die üblichen Tricks.
Sie dürfen insbesondere nichts von den folgenden Resultaten verwenden. Ich sage das, weil ich immer denke, dass es klar ist, aber das ist es anscheinend nicht.
Bitte in den Char machen.
Und nicht mit einem großen Satz draufschlagen. Der große Satz kommt jetzt. Ich schreibe ihn mal an und beweise ihn und versuche mich zurückzuhalten mit philosophischen Kommentaren, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht selber eine Ahnung haben oder ein Gefühl dazu, welche der Eigenschaften Auflösbarkeit, Nilpotenz irgendwie handlicher ist, wo man einfacher argumentieren kann, denn es gibt ja unterschiedliche Aspekte, die man unterschiedlich bewerten kann. Mich interessiert, was Sie denken.
Es sind für eine Gruppe G folgende vier Eigenschaften gleichwertig. Mal gucken, ob ich das auch ordentlich hingeschrieben kriege. Erstens, G ist auflösbar. So wie wir es in der Definition hingeschrieben haben. Zweitens und drittens sind jetzt wieder so Reihenaussagen.
Und diesmal haben wir Subnormalreihen und nicht unbedingt Normalreihen.
Es existiert eine, ich kürze es mal ab, Subnormalreihe, SNR. Und die Inflation halte ich kurz. 1 gleich E0, E0 ist normal in D1 und so weiter. Muss nicht alles normal in der großen Gruppe sein. SDK. Und das ist E so, dass die Faktorgruppen adisch sind. Kann man das hinten noch lesen, auch mit den Indizes? Ja, brauche ich noch? Okay, gut, danke. Wir bleiben an der Reduktion-Nilpotenz. Hier kommt nochmal eine Subnormalreihe mit minimalen Unterschieden. Diesmal laufe ich nicht von 1 bis k, sondern oder von 0 bis k, sondern von 0 bis m. Und diesmal wähle ich die Subnormalreihe so, dass, wenn man den Kommutator bildet, man im nächstkleineren landet. Das heißt, für alle j aus der wenn ich die J nehme und wenn ich, Vorsicht, anders als bei Nilpotenz, ich bilde jetzt nicht den Kommutator von GJ mit der ganzen großen Gruppe, sondern ich bilde nur die Kommutatorgruppe von GJ mit sich selber, GJ'. Dann lande ich im nächsten Kleineren. Das ist die dritte Aussage. Und hier kommt die vierte Aussage, auch die haben wir so ähnlich schon gesehen. Es gibt einen auflösbaren Normalteiler n von g, der das die Faktorgruppe auch auflösbar ist. Auf sich wirken und dann sprechen wir ein bisschen über die Qualität dieser Aussagen. Auch um eine gute Strategie zu haben für den Beweis. Sprechen, sondern das sind welche, die in Richtung Beweisstrategie führen. Wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir, dass 2 und 3 eine sehr ähnliche Qualität haben. Und genau wie bei den nilpotenten Gruppen, wo wir auch 2 Charakterisierungen hatten mit solchen Ketten von Untergruppen, sehen die sich ähnlich und es sieht auch so aus, als ob man relativ einfach hin und her gehen kann. Wir können ja mal gucken. In der einen steht, irgendwelche Faktorgruppen sind abisch. Und wir wissen doch, eine Faktorgruppe Modulo 1 Normalteiler ist abisch genau dann, wenn der Kommutator der großen Gruppe im Normalteiler drin liegt. Das heißt, die eine Richtung ist klar, die andere funktioniert genau analog mit dem gleichen Argument rückwärts. Das heißt, dass 2 und 3 gleichwertig sind, das können wir fast durch hingucken. Oder können wir quasi durch hingucken sehen. Da werde ich nicht viel zu schreiben. Denn 1 und 4 sehen etwas anders aus. Wir müssen erst noch sehen, wie die Definition von Auflösbarkeit uns zu solchen Reihen hinführt. Aber tatsächlich haben wir auch das vorhin schon angedeutet, als wir nämlich diese absteigende Zentralreihe bei nilpotenten Gruppen konstruiert haben. Da haben wir oben angefangen, sind durch Kommutatorbildung abgestiegen. Und sowas Ähnliches wird hier auch funktionieren. Denn wenn die Gruppe auflösbar ist, dann wird die Kommutatorgruppe kleiner. Und ich kann einfach immer wieder Kommutatorgruppen bilden. Und da könnte sowas rauskommen wie so eine Reihe in 2. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass 4 aus 1 folgt. Wenn die Gruppe auflösbar ist, dann nehme ich die Gruppe selber als den Normalteiler. Dann habe ich sofort einen Normalteiler, der auflösbar ist, eine auflösbare Faktorgruppe. Umgekehrt könnte es interessant sein. Und interessant ist vielleicht auch, wie ich zurückkomme. Wenn man jetzt mal kurz zusammenfasst, was wir gesehen haben, dann würde ich das so sagen, aus 1 folgt 4 ist klar, aus 1 folgt 2 oder 3 ist auch relativ klar. Es ist noch nicht so klar, wie man zurückkommt, also von 4 zu 1 bzw. von so einer Reihe in 2 oder 3 zurück zu 1. Da wird die Arbeit liegen. Einverstanden? Gut, dann bauen wir unsere Beweisstrategie jetzt auch genauso auf. Zuerst zeigen wir, dass 1 und 4 äquivalent sind. Das eine kriegen wir geschenkt und das andere wird witzigerweise uns dann dabei helfen, den Rest zu machen. Okay, aus 1 folgt 4 ist klar. Das heißt, jetzt investieren wir ein bisschen Gehirnschmalz, um zu zeigen, aus 4 folgt 1. Also 4. Wir nehmen unsere Normalteiler n hier, sei n normal in g auflösbar und auch g hoch n auflösbar. Wir wollen zeigen, die ganze Gruppe ist auflösbar. Das heißt, wir denken an die Definition. Jede nicht triviale Untergruppe von g wird echt kleiner, wenn man den Kommutator bildet. Sei ohne Untergruppe von g. Sei zwar nicht trivial, sei 1 ungleich 0, nur Untergruppe von g. Ja, spontan würde ich sagen, wenn u in n liegt, ist nichts zu zeigen. Denn dann benutzen wir das Lemma, was wir als Übungsaufgabe haben. Untergruppen von auflösbaren Gruppen sind. N ist auflösbarer Voraussetzung, noch einfacher. Und U liegt in N und ist immer noch nicht trivial. Das heißt, die Kommutatorgruppe muss dann kleiner werden. Falls U in N ist, dann ist sofort U' kleiner als U. Okay, dann kommt jetzt der andere Fall. Was ist, wenn U nicht in N liegt? Na, das ist doch auch gut. Es ist beides toll. Wenn man in N liegt, ist man fertig. Wenn man nicht in N liegt, heißt es, dass das Bild in der Faktorgruppe nicht trivial ist. Über die Faktorgruppe wissen wir auch was. Falls U nicht in N ist, dann betrachten wir jetzt die Faktorgruppe. Möchte ich die quer nennen? Ich weiß nicht. Ich mache es erstmal ohne zusätzliche Notation. Dann haben wir jetzt das Bild in der Faktorgruppe UN mod UN. Das ist jetzt eine nicht triviale Untergruppe von G mod UN. Eine nicht triviale Untergruppe von G mod UN und G mod UN ist auflösbar. Das heißt, diese Untergruppe wird beim Kommutieren kleiner. UN mod UN Strich ist kleiner als UN. Wie machen wir jetzt weiter? Reflex. Hier steht eine Faktorgruppe und dann die Kommutatorgruppe. Der überwiegende Faktorgruppe ist ein Homomorphismus. Es ist also egal, ob ich zuerst in die Faktorgruppe gehe und dann den Kommutator bilde oder andersrum. Nutzen wir mal das. Einfach, weil mir jetzt auch alles andere einfällt. Wir wissen, UN Kommutatorgruppe ist das gleiche wie Kommutatorgruppe von U und dann das Bilden der Faktorgruppe. Und ich denke, es steht jetzt da, wenn U' gleich U wäre, dann wäre das das gleiche wie UN Modulo N, aber wir wissen, dass die Kommutatorgruppe davon klein ist. Das heißt, jetzt sind wir schon fertig. Wäre U' gleich U, so wäre auch U', ich schreibe mal die Kette so hin, dass man sieht, dann wäre UNN' das gleiche wie U'NUN, wenn ich jetzt hier für U'U einsetze, was ich ja darf, wenn die gleich sind, dann kommt da UNN raus und das ist ein Widerspruch. Denn von den beiden haben wir hier oben stehen, dass sie verschieden sind. Also ist vom Strich nicht, sondern klein. Was haben wir benutzt? Einmal in den Normalteil gucken, falls man da drin liegt, fertig. Zweimal in die Faktorgruppe gucken und dann dort mit der Auflösbarkeit argumentieren. Und da haben wir benutzt, dass Kommutatorbildung und Übergang in die Faktorgruppe miteinander vertauschbar sind. Es ist immer wieder dasselbe. Momentan lernen wir keine neuen Tricks, sondern wir lernen nur die alten immer neu anzuwenden. Und jetzt haben wir gezeigt, 1 und 4 sind gleichwertig. Das ist super. Jetzt schreibe ich einen Satz dazu hin, wie man von 1 zu 2 kommt und dass wir sehen, dass 2 und 3 gleichwertig sind. Wer damit nicht einverstanden ist, hey, kann das dann sagen und dann schreibe ich gerne noch einen Satz mehr hin. Das gilt 1. Falls G trivial ist, ist nichts zu zeigen. Naja, und wenn nicht, dann ist G nicht trivial und dann kann ich G' bilden und das wird kleiner. Andernfalls ist G' eine echte Untergruppe und G modulo G' ist arisch. Jetzt gucke ich mir G' an. Vielleicht ist es 1, dann bin ich fertig und meine Reihe in 2 war einfach sehr kurz, macht nichts. Oder G' ist noch nicht 1, dann bilde ich wieder die Kommutatorgruppe, werde wieder kleiner, kriege den nächsten Schritt und so weiter. Charakteristische Untergruppe, das heißt, diese Reihe, die wir bekommen, ist sogar eine Normalreihe. Wir haben also gezeigt, 2 folgt aus 1. Jetzt nochmal kurz zu 2 und 3. Man kommt von einer Reihe wie in 2 zu einer wie in 3, indem man die gleiche nimmt und sich klar macht, dass die arische Faktorgruppe bedeutet, dass der Kommutator in dem kleinen Bereich da drin liegt. Und genauso andersrum, von 3 zu 2 kommt man auch, indem man die gleiche Reihe nimmt und sich klar macht, dass wenn der Kommutator im nächsten Teil drin liegt, dass dann die Faktorgruppe A geschlossen ist. Okay, das heißt, 2 und 3 sind sofort gleichwertig. Da steht aber nirgends, dass die Reihen irgendwie kurz sein müssen oder so. Man darf da immer noch überflüssiges Zeug dazwischen tun. Und das ist auch genau der Grund, warum da nur Subnormalreihe steht. Da können wir uns auch nochmal ein Beispiel angucken, nachher, wo man diesen Unterschied sieht. 2 und 3 sind gleichwertig. Das heißt, was haben wir jetzt?
Wir haben 1 und 4 sind gleichwertig und wir kommen von da zu 2 und 3, die ebenfalls gleichwertig sind. Jetzt müssen wir also nur noch von 2 oder 3 zu 1 oder 4. Und dann haben wir alles gezeigt. Oh, was möchte ich machen? Ich möchte von 3 zu 4. Und dann haben wir es. Wir zeigen jetzt noch. Eine Subnormalreihe, derart, dass diese Faktorgruppen warum nehme ich nicht sofort 2? Ich möchte arische Faktorgruppen haben. Ich nehme 2. Das ist doch nämlich wieder ein halber Satz mehr. Aus 2. Hier ist genauso gut. Okay. Sei 1 gleich 0. Dann will ich die gleiche Notation nehmen. GK gleich G. Eine Subnormalreihe. 4, 2. Und wir argumentieren jetzt mit Induktion über die Länge dieser Reihe. Aus 2 von 4. Vielleicht zeige ich auch aus 2 von 1, aber ich benutze 4 oder sowas. Wir werden es vielleicht sehen. Ich behalte mir vor, die 4 noch zu 1 zu ändern. Ich glaube, ich benutze als Argument, dass 1 aus 4 folgt. K gleich 1 ist der erste interessante Fall, dann ist die Gruppe arisch. Dann hat man hier stehen 1 gleich die 0, normal in G gleich die 1 und in 2 steht, dass die Faktorgruppe arisch ist, also ist dann G arisch und dann werden alle nicht trivialen Untergruppen beim Kommutieren trivial, also kleiner, also ist die Gruppe auch. Solche Reihe darstellbar ist auflösbar. Schreibe ich das denn jetzt hin? Und jede Gruppe mit kürzerer, mit kürzerer in Anführungsstrichen 2 Subnormalreihe, also mit einer, die aussieht wie 2, auflösbar. Bitte beschweren, wenn es zu schamlich ist. Ich möchte einfach nicht überbordend ausführlich schreiben bzw. noch mehr Notation einfüllen. Gut, dann gucken wir uns jetzt an, sei J, was möchte ich da haben? Ich nehme mal K-1 und dann betrachte ich G modulo GJ und die Gruppe GJ selber. hoffe, dass dann GJ und G modulo GJ per Induktion auflösbar sind. Und wir gucken gleich nochmal drauf, warum. GJ ist doch irgend so eine Kameradin da in dieser Reihe, in 2. Und dann nehme ich einfach die Reihe von da, wo GJ halt steht, und gehe runter und habe dann eine Subnormalreihe für GJ. Und per Induktion ist dann GJ auflösbar, denn wir haben eine kürzere Subnormalreihe, so wie in 2. Und was mache ich mit der Faktorgruppe? Nein, bei der Faktorgruppe, da nehme ich einfach statisch bei GJ, nehme alle darüber liegenden Subnormalteile und überlege mir, dass wenn ich dann in die Faktorgruppe gehe, von G und GJ, dass das dann dort Subnormalteile werden, bei denen auch wieder diese entsprechende Faktorgruppen A-Bisch sind. Das ist einfach nur wieder der Übergang in die Faktorgruppe. Das heißt, dann kriege ich eine Subnormalreihe dort und die ist auch wieder kürzer, denn ich habe ja oben einen vorher abgeschnitten. Das heißt, beide Reihen, die ich so kriege, sind kürzer als die ursprüngliche. Naja, das heißt, ich habe da jetzt einmal GJ mit so einer kürzeren Subnormalreihe wie in 2, und ich habe die Faktorgruppe mit einer kürzeren Subnormalreihe wie in 2. Das muss ich mir halt basteln. Und damit sind beide Gruppen auflösbar. Und jetzt kommt der Schluss aus 4 folgt 1. Jetzt habe ich nämlich in G einen... ich habe nur einen Subnormalteiler. Ich habe gar keinen Normalteiler. Ich habe nur einen Subnormalteiler. Das ist der Hafen. Das ist sehr witzig. Okay, ich habe 5 oder noch mehr. Ich brauche 5 Sekunden, um meine Person zu überlegen. Ja, ich rette das. Und zwar, Moment, ich möchte erst erzählen und dann gucke ich mal, was ich hinschreibe, damit es in den Notizen noch irgendwie sinnvoll ist. Wir haben doch gesagt, eine Möglichkeit, so eine Reihe wie in 2 zu basteln, ist die, dass man oben anfängt und immer die Kommutatorgruppe bildet. Und dann, habe ich vorhin nämlich erklärt, sind die Untergruppen, die da rauskommen, sogar tatsächlich Normalteil der großen Gruppe. Das heißt, ich mache einfach das. Wenn es nur eine Reihe gibt wie in 2, dann ist diese Kommutatorreihe, die man da bilden kann, ein Beispiel dafür. Tatsächlich ist es sogar wieder die kürzeste, die man auf diese Art bilden kann. Das heißt, ich schnappe mir einfach die. Und wenn ich das tue, dann, genau, sei das eine Subnormalreihe in 2, k möglichst klein. Und wenn k möglichst klein ist, dann müssen diese einzelnen Teile immer die Kommutatorgruppe von der nächstgrößeren sein. Und dann kriege ich einen Normalteiler. Okay, ich freue mich. Sei das eine Subnormalreihe in 2, k möglichst klein. Und wir argumentieren, bla bla bla, das machen wir alles genau wie vorher. Ich möchte, dass Sie nicht so viel rumschmieren müssen in den Notizen. Das stimmt alles. K größer ist dann auflösbar. So, dann sind die per Induktion auflösbar. Das ist alles richtig. Aufgrund der Wahl von K ist dieses GJ nichts anderes als der J-fache Kommutator von G. Und zwar nicht immer wieder mit der großen Gruppe G, sondern immer die Gruppe mit sich selber. Das heißt, das ist, ich schreibe das mal G oben J. So wird das häufig notiert, auch in der gruppentheoretischen Literatur. Das heißt, das ist die J-fache Kommutatorgruppe von G. G', G2' wäre G in Klammern oben 2, G3' wäre G in Klammern oben 3 und so weiter. GJ in Klammern oben ist dann G mit J' oben sozusagen. Das heißt, so oft habe ich die Kommutatorgruppe gebildet, um zu diesem Element GJ aus der Subnormalreihe zu kommen. Und das muss jetzt diese Kommutatorgruppe sein, weil man die Reihe sonst hätte verkürzen können. Moment, ja, sofort. Und dann bekomme ich, dass das in Wirklichkeit ein Normalteil von G ist. Und aus der Richtung aus 4 folgt 1, folgt die Auflösbarkeit von G. So, und jetzt bin ich gespannt, ob gleich ein Vorschlag kommt, wie das noch einfacher geht. Ich schreibe fertig. Los geht's.
Aber also diese Konstruktion, die willst du eigentlich nicht. Du willst oben eigentlich K minus J, weil du ja sozusagen rückwärts runtergehen musst, weil das GK ist ja das G. Das heißt also, wenn du einmal die Kommutatorgruppe und du hast ja auch eine Subnormalreihe. Wir reden die ganze Zeit über das GK-1. Dein GJ ist GK-1. Das liegt normal im GK.
Stimmt.
Das ist aber G.
Ah, stimmt.
Das war also die ganze Zeit schon erfüllt.
Ja, das ist wahr. Irgendwie fand ich es noch schöner, das allgemein machen zu können, egal was für Jörg ich da nehme. Aber stimmt, ja, stimmt, ich war eigentlich schon fertig, weil das kann nicht eins. Stimmt, danke. Ja, das habe ich zwischendurch vergessen. Ich dachte, ich hätte irgendwo mitten in der Reihe das genommen. Aber weil ich das oben abgeschnitten habe, war es ein normaler Fall. Aber stimmt. Okay. Dann mal überlegen. Oh ja, es ist schon nach 10, das heißt, wir sollten gleich so eine Pause machen. Und dann kommt jetzt ein Angebot. Wir reden jetzt nochmal kurz darüber, wie wir die Art der Argumentation einschätzen, vor allem im Vergleich zu dem entsprechenden Satz für die Hypotenz. Dann nehmen wir uns gleich noch 2-3 Minuten und dann biete ich an, dass ich in der Pause oder kurz danach dieses letzte Argument nochmal anders, nochmal ordentlicher und ohne diese Verbesserung zwischendurch aufschreibe, wenn es gewünscht wird. Kein Problem, mach ich gerne. Und danke für die Hinweise dazu. So, erstmal philosophische Bemerkung. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Nilpotenzsatz, was fällt auf? Was war einfacher, schwieriger? Was war im Prinzip genauso? Fangen wir mal an mit diesen Reihenaussagen. Die haben eine ähnliche Qualität. Hier haben wir durch Hingucken gesehen, dass die gleichwertig sind. Wie war das bei der Nilpotenz? Ging das da auch quasi durch Hingucken oder mussten wir da mehr machen?
Ich glaube, da musst du ein bisschen mehr arbeiten.
Ein bisschen, aber nicht wesentlich. Also nicht in der Qualität wesentlich mehr. Wir hatten da manche dieser Argumente noch nicht so drauf. Ja, ich stimme zu, wir haben da mehr überlegt. Und jetzt war das ein bisschen kürzer, weil wir die Argumente schon besser kennen und weil es auch tatsächlich ein bisschen näher zusammen ist. 2 und 3 sind ein bisschen näher zusammen. Es ist wirklich nur eine Umformulierung. Bei Nilpotenz musste man da noch einmal ein bisschen genauer hingucken. Ja. Also, ist ein kleiner Unterschied, kein großer. Und dann hatten wir bei Nilpotenz eben diese anderen 3 Aussagen, die alle gleichwertig waren. Und dann war es auch so, dass man untereinander in manche Richtungen sehr leicht kam und dann war immer das Schwierige, aus irgendeiner dieser anderen Eigenschaften wieder die Nilpotenz in ihrer ursprünglichen Form, mit der ursprünglichen Definition zurückzubilden. Und hier war es ähnlich. Hier war auch das, wo wir am meisten Arbeit reingesteckt haben, von irgendwo anders hin zur Definition aufgrund dieser Eigenschaften der Kommutatorgruppe zu kommen. Das haben die gemeinsam. Trotzdem, wenn ich mir das jetzt so angucke, der Beweis passt hier auf eine Tafel, nicht nur, weil ich kürzer hingeschrieben habe und weil manche Argumente uns schon bekannt vorkommen, sondern auch, weil wirklich weniger zu tun ist. Auflösbarkeit ist eine Eigenschaft, die sich leichter vererbt, bei der man vor allem leichter von Faktorstrukturen wieder zurückkommt in die große Gruppe. Wenn wir das mal vergleichen, Eigenschaft 4, auflösbarer Normalteil mit auflösbarer Faktorgruppe, fertig. Bei Nilpotenz war das schwieriger. Da brauchten wir sowas wie die Frattini-Gruppe oder man braucht immerhin einen zentralen Normalteil. Bei irgendwelchen Normalteilen, die selbst wenn die selber nilpotent sind, wissen wir nicht, was passiert und das kann schief gehen. Da haben wir also schon mal den Eindruck, Auflösbarkeit verhält sich ein bisschen gutartiger, ist ein bisschen einfacher handhabbar als Nilpotenz. Und wieder werden wir sehen, dass die verschiedenen Charakterisierungen in verschiedenen Kontexten dann nützlich sein werden, je nachdem, was man da zeigen kann. Gut, jetzt sind wir dort. Das ist zwar alles auch noch wahnsinnig interessant, aber ich denke, dass wir dringend eine Pause brauchen. Mein Vorschlag ist, Viertelstunde Pause, Viertelstunde Vorlesung und dann eine Stunde oder vielleicht auch nur 50 Minuten Übung. Ich möchte mir für die Übung ein bisschen mehr Zeit nehmen als beim letzten Mal, weil es ein bisschen mehr zu besprechen gibt. Einwände? Okay, dann vielen Dank. Wir machen eine Viertelstunde Pause.